vor ungefähr 3 Wochen, 2 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wurde an dieser Stelle hier beschlossen, dass 3 Menschen, nämlich Florian Zenger, hallo,
Servus.
Uli Dickmeier, hi,
Servus.
und ich, Fadi Kiblawi, ein Zweitligaspiel Frauenfußball besuchen. Heute, wir nehmen auf am Sonntag, den 7.11.2021. Ja, da war dann heute nur ich. Was war los? Zu kalt, zu früh, doch kein Interesse am Frauenfußball? Wollt ihr euch outen und euch einem Shitstorm aussetzen?
Ja, ich wäre gern gekommen. Wirklich.
Ja, ich bin hingefahren mit dem
Ja,
Fahrrad.
ne, wir haben ja, weiß nicht, ob das den Hörer jetzt interessiert, aber wir haben ja eine neue digitale Abendausgabe unserer Zeitungen, was dafür sorgt, dass die Seiten jetzt noch früher fertig sein müssen. Und ich dachte mir so, wenn dann 2 Leute bis 13 Uhr beim Frauenfußball sind, könnte das heute ein bisschen knapp werden mit 6 Seiten Sport, wo die erste dann um 2:30 fertig sein muss. Deswegen habe ich mal dem alten Printformat den Vorzug gegeben heute. Ich schaue mir immer lieber Fußballspiele an, als irgendwas anderes zu machen, aber
Flo,
rein pragmatisch.
deine Ausrede, Flo.
Meine Ausrede lautet, ich habe auch noch einen anderen Job, den muss ich erledigen.
Heißt's.
Heißt Korrekturen ohne Ende, die jetzt aber tatsächlich fertig sind. Und zum anderen war es so, dass meine Frau auf die Abpfiffzeit einen Schweinebraten terminiert hatte und den
Okay,
konnte ich dann
das ist
nicht
ein
auslassen.
Argument. Das ist ein Argument. Während ich mich so freundlich wie schon sehr, sehr lange nicht mehr habe beschimpfen lassen dürfen von Osman Cankaya, dem Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen des ersten FC Nürnberg, der mir tatsächlich intellektuell, fachlich, in Sachen Eloquenz und auch in Sachen Super-Gags so dermaßen überlegen war, dass ich jetzt ein Fan von ihm bin. Obwohl die Mannschaft 0:2 gegen Gütersloh verloren hat. Aber er hat so gute Witze über mich und über diesen Podcast gemacht. War großartig. Grüße an dieser Stelle nochmal. Ich habe ihn sofort eingeladen, weil das muss ja ein Millionenpublikum hören. Aber er will nicht. Er hört sich das nur an und da auch viel lieber den Fürther Flachpass, weil es ihm hier zu sehr um Cordon Bleus geht. Naja.
Ja, dann hört er mich ja dann da auch in
Stimmt.
der nächsten Folge.
Michael Fischer hat es angekündigt, dass du demnächst mal zur Spielvereinigung Greuther Fürth wechselst und was da tun sollst eigentlich? Das gleiche wie hier.
Das gleiche wie hier, ja. Wir werden morgen also am Montag aufnehmen. Das heißt, in der Folge ums Spiel gegen Frankfurt bin ich dabei. Das heißt, ab 19:30 jetzt dann am Sonntag werde ich dieses Spiel gucken.
Dazu noch, mein Freund Kerem ist ja heute auch im Stadion. Und als er das letzte Mal im Waldstadion in Frankfurt war, hat er mir einen Adlerschoppe mitgebracht, einen gespritzten Appleboy. Den trinke ich jetzt zur Feier des Tages in 2,5 Stunden ist Anpfiff im Ronhof. Ja, über
Ja.
Frauenfußball kann man jetzt nicht besonders viel sprechen heute, weil halt nur ich da war und
Ja, aber ich habe es
das.
gesehen, so ist es nicht.
Okay, dann machen wir das auf jeden Fall und wir sprechen über dieses 1:2 der Männer gegen den SV Werder Bremen. Der
Und
Club.
ich melde eine Kuriosität aus der U21 an.
Die habe ich mitbekommen. All das wird besprochen und wahrscheinlich geht es auch ein bisschen um Cordon Bleu, weil ich auch in dieser Woche einen sehr coolen Hattrick hinbekommen habe. Aber erstmal Thomas Korell mit unserem Sponsor. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Na, dann fangen wir doch gleich mal mit einer Kuriosität an in diesem Kuriositäten-Podcast von nordbayern.de. Leg mal los, Flo. Dann muss ich mir keinen Einstieg überlegen.
Also das Spiel war die U21 des FCN gegen den SV Schalding Heining. Für Leute, die nicht wissen, was das ist eine Mannschaft aus Passau. Und es war so, das stand 0:1 nach einem Fernschuss aus 25 Meter Volley, 4. Minute. Die U21 hatte den Ball, aber dann in der Folge war damit relativ wenig anfangen können. Schalding hat ordentlich verteidigt bis in die 45. Minute und dann kommt ein tiefer Steckpass auf Yannick Schlösser. Der ist eigentlich durch, kommt aber dann ins Straucheln Berührung vorm 16er fällt dann in den Strafraum rein. Schiedsrichter pfeift und will erst Freistoß geben, schaut dann zum Assistenten. Der Assistent winkt ihn her, sie besprechen sich, entscheiden dann auf Strafstoß und finden dann aber denjenigen, der gefoult hat, nicht mehr. Sie können sich nicht darauf einigen, wer derjenige war, der jetzt das Foul begangen hat. Sie verzichten daraufhin dann, nachdem sie noch den Kapitän gefragt haben, der soll doch bitte benennen, wer es war. Das hat aber der Kapitän von Schalding dann natürlich nicht gemacht. Und dann verzichten sie drauf. Christian Fjell regt sich daraufhin enorm auf, weil es halt nicht sein kann, dass man Strafstoß gibt, aber für ein Foul und das Foul aber dann nicht noch persönlich bestraft, weil es also wirklich es war auch ein Unterbinden von einer Torchance. Also außerhalb des Strafraums wäre es auch noch rot gewesen. Und daraufhin kriegt Christian Fjell die gelbe Karte. Also quasi so nach dem Motto, jetzt haben wir doch jemanden bestraft für das Foul.
Als wären wir dieses Schiedsrichter-Trio gewesen. Das so stelle ich mir ungefähr unseren Auftritt in der B-Klasse vor. Aber da ist man gar nicht zu dritt in der B-Klasse. Naja, nee. Egal. Tatsächlich sehr kurios. Wir verraten den Namen der Schiedsrichter nicht, ne? Weil wir stellen ja hier nur uns selbst bloß. Und
ja, den kann man ja nachschauen. Das ist nicht so schwer.
Das hätte ich jetzt verschwiegen, aber...
Im Übrigen bin ich geprüfter Schiedsrichter, gell? Muss ich ja mal zu meiner Verteidigung sagen. Ja.
Bis wohin dürftest du pfeifen?
Ich habe in meiner Jugend Spiele geleitet. War das noch Postadoleszenz? Also so bis Anfang 20.
Bis 80. Ja,
hält immer noch an. Ja. Ich habe Jugendspiele und Reservespiele gemacht und habe dann aber irgendwie keine große Lust mehr gehabt. Okay. Wollte lieber selber Fußball spielen, was jetzt auch nicht unbedingt erfolgreicher verlaufen ist. Ich war, glaube ich, als Schiedsrichter ähnlich schlecht wie als Fußballer.
Aber du warst erst Schiedsrichter und dann Fußballspieler?
Nee, ich war beides parallel und habe mich dann aber in der Hoffnung, das könnte noch irgendwas werden mit dem Fußball, dann auf meine, wie sagt man das dann, auf die sportliche Karriere konzentriert.
Das ist schön. Hast du viele Platzverweise verteilt?
Muss ich gerade überlegen. Ich glaube wirklich nicht, aber ich hatte aber mal ein Spiel, das ganz lustig war, glaube ich, ein Jugendspiel in Kreuzen, wo ich einem Jugendspieler die gelbe Karte gegeben habe nach einem Foul, währenddessen dann aber die Mutter des gefaulten Spielers auf dem Platz lief und mit dem Regenschirm den Übeltäter bestrafen wollte, worauf dann der Vater von dem Faulenden auf dem Platz lief und das war dann alles ein bisschen konfus. Und dann habe ich, glaube ich, beschlossen, dass ich das lieber nicht mehr machen will und lieber dasselbe wieder faulen will.
Ein gefährlicher Job. Und ich stand heute mit dem Regenschirm beim Frauenfußball. Das so schließt sich irgendein Kreis oder sowas. Aber es war wirklich sehr schlechtes Wetter. Aber ihr habt ja das ist eine bescheuerte Überleitung. Ihr habt am Freitag ja
ganz was Neues.
Auch gefroren. Wir fangen heute mal schnell mit Fußball an, weil mich Osman Çankaya ja so verunsichert hat. Und fangen mal mit diesem Spiel gegen Werder Bremen an. Eine doch sehr verdiente Niederlage, oder?
Hochverdient, würde ich sogar sagen.
Uli, noch eine Steigerung, oder?
Ich fand's ganz okay.
Ja, okay. Ich auch. Es war schon auch ein gutes Fußballspiel, also vor allem von Werder. Ne? Die lange so gespielt haben, wie man Werder kennt in dieser Saison, nämlich mit wenig Effizienz.
Ja.
Hatten die ersten Chancen?
Ja, die dürfen sich bei Chris Martenia bedanken, dass das nicht schon frühzeitig in diese Richtung gekippt ist, da brauchen wir nicht drum reden. Drei Glanzparaden der ersten Halbzeit und das Führungstor war dann zwar wieder sehr schön anzuschauen, aber kam dann doch etwas überraschend.
Ja, Christian Martinia war ein bisschen so ein Spiel wie im Erstligajahr oft gesehen, ne? Dass er praktisch ständig irgendwelche...
Markus Anfang meinte ja danach dann sogar, er hätte das Spiel seines Lebens gemacht. Weil immer blöd ist, wenn man das Spiel seines Lebens dann verliert, dann ist das halt irgendwie auch nur so...
Ja, und vor allem, wenn noch so viel kommt in dieser Karriere und man das dann für ein Zweitliga-Freitagsspiel verschwendet hat, das Spiel seines Lebens, wer weiß, es gibt ja vielleicht noch Pokale zu gewinnen für den ersten FC Nürnberg.
War ganz interessant, dass Christopher Schindler danach dann auch gesagt hat, es ein bisschen erstaunt hat, dass dieses 1-0 ihnen auch wenig geholfen hat in diesem Spiel. Also eher das Gegenteil bewirkt hat.
Ja, wobei... Ich fand nach, direkt nach dem 1-0 war es dann, also
erstmal. Muss das 2-0 kommen, natürlich,
ja, ist auch klar. Ja, genau. Also erstmal, Nikola Dovedan.
Per Kopf. Da haben wir beide an dich gedacht auf der Tribüne.
Wahrscheinlich nicht
nur wir wissen beide schon, worum der Podcast geht.
Ja, exakt. Also ein großartiges Tor. Das Größenwahnsinnigste fand ich ja, dass er auch noch, Taylan Duman wird da am Flügel freigespielt, beziehungsweise setzt sich durch. Und dann winkt Nikola Dovedan auch noch irgendwo auf 5 Meter Linienhöhe. Und man sich denkt, ja, wenn einer da nicht winken braucht, umringt von lauter großen Abwehrspielern, dann bist es du, aber die haben ihn dann vergessen.
Und war so klein, dass sie das übersehen haben.
Ja, unter dem Radar dieser Innenverteidiger Hünen. Ja, hätte also der Abend von Nikola Dovedan werden können, wurde er aber nicht, weil unter anderem Taylan Duman danach eine Riesenmöglichkeit, ja, weiß man noch nicht einmal, ob er die liegen lässt oder ob es einfach unfassbares Glück für Werder war.
Oder unfassbar gut geklärt.
Ja.
Genau. Wartet ihr bitte mal kurz. Ich muss kurz zu meinen Kindern gucken.
Ja, mach das. Wir reden einfach weiter. Das ist hier der Familienpodcast von Nordbayern.de. Ich ignoriere meine Kinder. Ich habe nur eins. Ich finde gerade, das ignoriere ich. Also Podcast ist Podcast, da kann man sich doch nicht um die Familie kümmern. War sehr glücklich geklärt, Uli, ne?
Oder was? Ja, mit der Hacke irgendwie, ne? Ja. Also fast schon artistisch.
Ja. Das war. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich entschieden.
Weiß nicht, ob es entschieden geworden wäre, aber es hätte auf jeden Fall vielleicht einen etwas günstigen Verlauf genommen.
Ja. Wir warten jetzt mal auf den Flo und unterhalten uns. Wo ist deine Familie gerade?
Die macht gerade die Meerschweinchen rein.
Ah, okay.
Die müssen. Ja, weil es ist jetzt Winter und kalt und dann kommen die nämlich ins Haus. Die sind gerade draußen und Sonntag ist ein guter Tag, um Meerschweinchen umzuquartieren.
Wie viele Meerschweinchen habt ihr?
2.
Ah. Und also dabei bleibt's?
Naja, wir haben ein Leihschwein. Mhm. Weil wir hatten 2, dann ist eins gestorben und das sind ja Herdentiere, die kann man nicht allein lassen. Und wenn man dann aber wieder ein neues kauft, dann ist es so perpetuum mobile mäßig. Also dann hört es nie auf. Wollten dann auch nicht mit 80 noch mehr Schweinchen verpflegen. Und dann gibt es aber wirklich sowas. In der Fränkischen Schweiz gibt es eine Frau, die vermietet Leihschweine. Also wenn es ein weißes Leihschwein und wenn dann der andere stirbt, dann können wir das wieder zurückgeben und dann ist es vorbei.
Du siehst, Flo, wir haben das einigermaßen professionell
überbrückt, während ich noch geguckt habe, was bei mir los war. Na, nur meine Mutter, die gegangen ist und deshalb großes Chaos. Und,
okay. Grüße.
Ich hab gedacht, irgendjemand stirbt, aber nicht. Ja.
Apropos Sterben, jetzt habe ich doch noch eine Frage zu dem Leihschwein. Ja, wenn jetzt das Leihschwein in eurer Obhut vor dem anderen, vor eurem Schwein stirbt, dann braucht ihr eigentlich trotzdem wieder ein neues Leihschwein, oder?
Das stimmt, aber das Leihschwein ist wesentlich jünger. Also das sollte, so Gott will, noch eine längere Haltbarkeitsdauer haben. Und
wir drücken die Daumen.
Ja, also wir haben es jetzt dann doch mal rein, bevor es dann wirklich zu kalt wird und es mit dem Leihschwein dann auch noch schief geht. Ich kann euch nächste Woche auf dem Laufenden halten.
Und das Leihschwein geht dann einfach... Das ist aber auch sehr herzlos, dass ihr dann das Leihschwein einfach wieder zurückgibt.
Aber das ist ja der Sinn eines Leihschweins.
Ja, aber man gewöhnt sich doch an so ein Tier und baut eine Beziehung auf oder baut man zu Meerschweinchen dazu die Beziehung
Club
auf?
Club gibt ja Leihspieler, die nicht funktionieren, auch wieder ab.
Also, das stimmt. Aber
kein Platz für Sentimentalitäten.
Okay. Und ihr habt keine Kaufoption demnach?
Ja, es ist ja gekauft.
Also es kostet
genauso, wir könnten es auch behalten. Es kostet genauso viel, als wenn man es behält. Aber man hat halt die Option, es dann zurückzugeben.
Okay. Absurd, ein absurdes Geschäftsmodell.
Ja, warum ist mir das nicht eingefallen? Also ich habe mir schon oft gedacht, mach so eine Leihschweinstation in der Fränkischen Schweiz auf und du hast eigentlich ein gutes Leben, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch, weil Nachfrage gibt es da wahrscheinlich häufiger.
Wenn das mit der Zeitung so weitergeht, dann mache ich vielleicht eine Leihschweinstation auf.
Es läuft doch sehr gut mit der Zeitung. Ein offizieller Podcast hier da.
Oh, krass.
Ja. Willst du noch was sagen zu dem gekauften und nicht geliehenen Taylan Duman und seine Chance, Flo? Ich werde nie wieder auf Leihspieler blicken können, ohne an die Dickmeierschen Leihschweine.
Es heißt übrigens Bounty, wenn dich das noch irgendwie interessiert.
Okay, ja.
Weil es weiß ist.
Aha, okay. Wer hat sich den Namen einfallen lassen? Du oder?
Die Kinder. Also die vorher hießen Keks und Krümel und irgendeiner ist gestorben. Ich weiß, ich kann aber nie merken, ob jetzt Keks oder Krümel gestorben ist. Also irgendeiner ist weg.
Hoffentlich hören deine Kinder das
nicht. Ja, und hoffentlich hört der Tierrettungsdienst nicht zu, weil das sind ja, also, naja. Also, Thailand, du Mann.
Ja, Möller-Deli auf der Außenbahn versucht einen Schuss, der wird abgewehrt und dann du Mann. Eigentlich freie Schussbahn, aber ich glaube, Anthony Jung ist es, der auf der, irgendwie mit der Hacke auf der Linie das Ding auch runterhaut und dann ist die Chance passé. Ich denke, wenn das drin ist, dann ist es ein ganz anderes Spiel.
Ha, so ähnlich habe ich das gerade, als du nicht da warst, dem Uli versucht zu verkaufen. Ich habe es als Entscheidung versucht zu verkaufen. Er meint, naja, eher nicht, aber ja, ich bleib dabei. Das waren dann die, wie lange lag da dazwischen? Ich muss nochmal in meinen Unterlagen blättern.
Aber kurz nach dem 1-0, ne?
19. und 22.
Ja,
drei Minuten.
Ja.
Also. Naja, nett. Ja.
Doch, also so habe ich es mir zumindest aufgeschrieben.
Ich schau gerade die Timestamps an. Also die Vorlage oder das Tor ist, der Einschlag ist bei 18:56.
Mhm.
Und der Schuss dann ist bei, ja, 21:03, also.
Ja, 22. Minute. Also
faktisch korrekt und doch eigentlich nur 2 Minuten
dazwischen. Ja, das stimmt. Okay. Wie hier immer an mir gezweifelt wird, kann mir das nicht erklären. Werder findet trotzdem noch vor der Pause wieder zurück ins Spiel und hat nochmal durch Schmied, glaube ich, eine Chance, wieder Matenya, der hält.
Ja.
42. Minute, heute, das habe ich mir alles sehr schön notiert hier. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ging es dahin.
Ja, da war irgendwie dann so immer der Meinung beim Club, ja, wir stehen jetzt einfach ganz tief und versuchen das irgendwie wegzuverteidigen. Christopher Schindler hat ja nach dem Spiel dann gemeint, ja, er hatte so das Gefühl, sie haben eigentlich 50 Minuten lang nur versucht, auf Zeit zu spielen und das Ergebnis zu halten.
Ja.
Und konnte sich's auch nicht so ganz erklären, weil man eben in der Pause eigentlich was anders besprochen hatte.
Mhm.
Und dementsprechend war es dann schon interessant zu sehen, dass es so, gibt ja diese schöne Formationslinienstatistik.
Da also wollte quasi, ich gerade hin, ja. Das hast du geschrieben, haben aber auch der Trainer und alle anderen gesagt, dass es viel zu tief stand man.
Ja.
Ja.
Also einfach phasenweise ist es sogar schon in der Phase vor der Halbzeit, wo man dann irgendwie die erste Angriffslinie gegen den Gegner irgendwie 36 Meter vom eigenen Tor formiert hat, was halt einfach viel zu nah am eigenen Tor ist, wenn man dann einfach dem Gegner auch so viel Platz gibt, dass er sich entfalten kann. Klar ist dann auf diesem Feld bis zu den 36 Metern, bis zur Torlinie dann hinten raus natürlich sehr viel los, also weil dann halt alle 11 da stehen. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich irgendwann, das hat er dann haben Schindler und Martin ja eigentlich beide gesagt, ne? Wenn die Bälle so reinfliegen, irgendwann rutscht halt mal einer durch.
Ja. Hat irgendjemand erklären können, warum das so war? Oder könnt ihr beide, kann einer von euch beiden erklären, wie man das hätte anders machen können?
Der Trainer hat es erklärt. Der Trainer hat gemeint, Ball halten, kurz spielen, nicht sofort wieder rausballern. Ich glaube, das war tatsächlich so. Das große Problem war halt einfach, dass die Bälle sofort wieder rausgeballert worden sind. Also ich habe es dann in meinem Artikel bei Club Fans United auch geschrieben, 150 Ballverluste, das ist die höchste Zahl seit einem Spiel gegen Jahn Regensburg 2018.
Mhm.
Also selbst
in das der hattest du aber im Kopf, oder?
Das habe ich natürlich im Kopf gehabt, klar. Also das heißt, in der ganzen Bundesliga-Zeit, wo man ja auch wenig Ballbesitz hatte und oft tief stand, hat man nie so viele Ballverluste gehabt wie jetzt da am Freitagabend. Und das ist schon bezeichnet. Und wenn man sich dann die Karte anguckt, das kann man auch in dem Artikel machen, dann sieht man halt auch, dass ganz viele davon von diesen langen Bällen kamen, die einfach rausgehauen worden sind und dann ins Nirvana gingen.
Ja, zumal mir jetzt eigentlich das Pressing der Bremer als gar nicht so extrem in Erinnerung ist, aber das.
Nee, war es auch nicht. Also, man hat halt dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, das muss jetzt gleich wieder raus und weg, statt einfach, hat der Trainer ja dann in der Pressekonferenz auch so gemeint, ja, also statt einfach mal kurz zu spielen und versuchen, sich spielerisch zu lösen. Und das ist schon irgendwie problematisch, dass man da überhaupt kein Mittel findet. Vor allem, das ist ja quasi fast das Bezeichnendere, weil eben sie in der Pause das ja anscheinend anders besprochen hatten.
Ja. Wen wollen wir dafür an die Wand nageln? Wer wäre da verantwortlich gewesen?
Der Trainer hat die vor der Abwehrkette so ein bisschen verantwortlich gemacht, weil er gemeint hat, ja, also die vier hinten oder die fünf hinten sind dafür nicht, die sind nicht gemeint mit der Kritik.
Okay, also Jonathan Geis, um es im Sky-Duktus zu sagen.
Jonathan. Er meinte ja auch, dass das Problem jetzt weniger das Verteidigen war, weil das haben sie ja über weite Strecken dann, also sie haben ja viel verteidigt. Also kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dann die entscheidenden Abwehrfehler gemacht haben. Aber es war das Spiel mit Ball, was halt nicht funktioniert. Es war ja kaum mehr Entlastung. Und ich finde, man sieht halt einfach momentan, dass vorne, das habe ich heute auch geschrieben, die Alternativen fehlen. Also um auf solche Situationen auch zu reagieren. Meine, der Wechsel von Duman zu Kraus, denke ich mal, war zum einen wahrscheinlich der gelben Karte geschuldet und dann noch ein bisschen taktisch, um damit Kraus vielleicht halt noch ein bisschen mehr Robustheit reinzubringen. Aber dem Spiel nach vorne hat es natürlich nicht gut getan. Ja. Wobei Kraus auch schon Tore geschossen hat, das ist auch klar, aber und vorne Schuranov war halt einmal mehr abgemeldet, also der wirkt einfach momentan für mich ein bisschen überspielt. Und Schleimer versucht dann zwar ein paar unorthodoxe Sachen, aber da fehlt halt auch noch so die Reife oder das Durchsetzungsvermögen und dann ging halt nach vorne eigentlich herzlich wenig, wenn nicht Müller-Deli mal am Ball war. Tempelmann hat es ein paar Mal versucht, kam das mal aber auch nicht so ins Rollen wie zuletzt. Und dann wird es halt schwierig.
Ja, bei Schleimer, ich habe mir gerade das Spiel noch, die Zusammenfassung nochmal angeguckt bei Sky und da fehlte diese eine Szene aus der 72. Minute, die ich als
relativ... Ja, die Abseits war, ne?
Ah, ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, ob ich das erwähnen soll und ich war mir relativ sicher, dass mir einer von euch beiden sagt,
dass es dir auch am Freitag gedacht.
Ah, da, okay. Es steht trotzdem noch als nicht Abseits im Spiel, würde ich
genau.
In den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ah, okay. Wollen wir trotzdem über diese Szene sprechen? Den kann er schon auch aufs Tor bringen. Aber naja, gut, der wusste
den kann er schon auch aufs Tor bringen, ja. Schon, ne? Ja, wobei, ich meine, das macht, muss man wirklich sagen, das macht Pavlenka richtig gut, ja. Weil er nämlich schön rauskommt und dann in dem Moment kann er eigentlich nur noch lupfen, weil er schnell genug da ist.
Ja.
Und dementsprechend ist das was, wo ich sage, ja, okay. Also er muss quasi, Schleimer muss früher den Lupfer suchen, ungefähr dann, wenn Pavlenka so gerade aus dem Fünfer rausgeht. In dem Moment, wo er dann zum Lupfer ansetzt, ist Pavlenka eigentlich schon so nah da, dass es schwieriger wird. Ja. Also der kommt da einfach schnell raus. Aber letztlich ist es wurscht, weil war eh Abseits.
Wobei das noch zu überprüfen gewesen wäre. Oder war es so deutlich Abseits? Dass man...
Also ich habe sofort gedacht, in dem Moment, wo es abgespielt worden ist, von daher, aber das heißt immer nichts.
Ja. Doch.
Aber Schleimer hatte ja trotzdem noch so zwei andere Situationen,
ja,
ansprechend waren.
Genau, ich finde auch, der hatte mal so eine Phase nach dem Rostock-Spiel, wo so ein, zwei Einwechslungen irgendwie gar nicht so geil waren. Aber ich fand jetzt schon, auch gegen den HSV war das, glaube ich.
Wo er von Anfang an gespielt hat, ne? Oder? War das Dresden, wo er von Anfang an gespielt hat? Dresden.
Ja, gegen den HSV ist er eingewechselt worden. Und hat dann, ja, das fand ich auch schon sehr okay. Und jetzt, manchmal hat man bei ihm so das Gefühl, er hat seinen Körper noch nicht so ganz unter Kontrolle. Also da ist das Hirn schneller als der Körper und dann verspringt irgendein...
Das kennen wir.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das abzuschließen, es gibt diese eine Situation, wo er Valentini einsetzt, wo eben im Mittelfeld, so im Mittelkreis den Ball kriegt und dann...
67. Minute übrigens.
Jawohl. Und wo er nach außen legt, wo ich sage, das ist schon was, da hat er das Auge für den freien Raum und sieht, dass Valentini da reinlaufen kann und dann, ja, vielleicht ist er ein bisschen zu weit nach außen, aber trotzdem, Valentini kann dann eben sogar abschließen oder vielleicht hätte er sogar nochmal in die Mitte legen können. Ja. Und da wäre ja dann der Schleimer gewesen.
Also. Auch ein Streitthema. Ich hatte den Kollegen Stefan Jablonka zu Besuch, dessen Tochter die Kleider meiner Tochter manchmal aufträgt. Und er beschwerte sich bitterlich über die Schusstechnik, also vor dem Spiel war das schon, über die Schusstechnik von Enrico Valentini. Florian Zenger gefällt dir. Wie kannst du denn jetzt schon wieder auf Twitter rumhängen?
Warum hast du deine Notifications auf laut?
Das ist auf Twitter. Eine sehr gute Frage. So, aus. Er beschwerte sich bitterlich über die Schusstechnik von Enrico Valentini, weil der die Bälle immer so schösse, dass sie irgendwie innen risst und dann links vorbei gehen. Ja, so ziemlich war das auch an dem Freitag.
Sagen wir es mal so, dafür, man sieht in den Situationen selten, dass er gelernter Stürmer ist und gleichzeitig sieht man, warum er nicht mehr offensiv spielt.
Ja, okay.
Aber
Grüße.
Grüße, ja. Grüße.
Aber mit Rechtsverteidigern hat er schon immer ein Problem gehabt, der Kollege Jablonka.
Ja?
Ja, es war bei Dominik Reinhardt schon immer so, dass er den Wahnsinn getrieben hat.
Und
so.
Okay.
Glaube ich, irgendwie was Traumatisches.
Ja,
das ist vielleicht gut. Aus der eigenen Karriere, weiß nicht.
Ja. Grüße auch an den, also an alle.
Wir sind hier an Dominik Reinhardt und ja, Stefan Jablonka.
Gruß-Podcast und alle Rechtsverteidiger dieser Erde. Lasst euch nicht verunsichern vom Jablonka. Der hat es auch nur bis in die... Hat der nicht sogar ein bisschen höherklassiger gespielt? Landesliga oder sowas? Naja, ich frage ihn beim nächsten Besuch mal.
Beim nächsten Kleidertausch.
Beim nächsten Kleidertausch, genau. Ja, müsste das Selbstvertrauen des ersten FC Nürnberg nicht ein bisschen größer sein? Das ist dann...
Ja, wenn jeder natürlich von zwei Niederlagen in Folge schreibt und spricht, obwohl es nur eine war, dann ist natürlich das Selbstvertrauen dann nieder.
Ja, okay.
Also jetzt sind es drei,
Niederlagen.
Sprachgebrauch, obwohl es nur zwei sind.
Und jetzt kommt Sandhausen, dieses Monster von einem Zweitligisten mit Alois Schwarz. Allerdings erst nach der Länderspielpause. Trotzdem, nochmal, war tatsächlich ernst gemeint. Hätte man dieses Spiel nicht etwas selbstbewusster angehen können? Nach der bisherigen Saisonbilanz?
Ja, das war ja auch das, was Christopher Schindler verwundert hat. Also ja. Er dachte, sie sind da irgendwie weiter und hat auch das Heidenheim-Spiel noch einmal hergenommen als Vergleich, wo er sagt, dieses 4-0 kam halt auch nicht von irgendwoher, sondern hatte halt einfach seinen Grund darin, dass man Mut hatte, Mut gezeigt hatte und auch ein gewisses Risiko gegangen ist. Und das hat er einfach vermisst.
Ja.
Das war auch so der Kritikpunkt. Warum das dann so ist, ich glaube, sie hatten es nicht vor, so ins Spiel zu gehen, aber vielleicht waren sie ein bisschen beeindruckt von dieser Bremer Wucht, auch wenn das am Anfang nicht zielführend war. Aber man hatte schon das Gefühl, sie haben sich vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt.
Ja.
Und dann ist einfach schwarze Markus-Anfang-Magie, weil das hab's heute auf dem schönen Twitter-Account von Christoph oder Christian Töpfer, der immer so Statistiken rausgesehen. Mhm. Markus Anfang, der war auch der letzte Trainer, der trotz Halbzeitrückstand in Nürnberg noch gewonnen hat, nämlich mit Darmstadt letzten Saison.
Okay.
Und jetzt genauso wieder. Ne, Halbzeitrückstand und trotzdem gewonnen.
Dieser Markus Anfang. Das ist die Rache dafür, dass sich damals Michael Köhner in Kiel
ja,
etwas sehr selbstbewusst in die Pressekonferenz nach dem Spiel gesetzt hat und den Kielern und Markus Anfang zu Platz 3 gratuliert hat.
Zu Recht?
Ja, zu Recht, aber damals vielleicht ein bisschen...
Die Blicke werde ich nicht vergessen, ja, von Markus Anfang.
Ja, war sehr, eine sehr schöne Pressekonferenz. Wie fast jede Pressekonferenz mit Michael Köhner ja einen gewissen Unterhaltungswert
hat
und immer noch.
Immer noch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt am Samstag war, als sie in Osnabrück 3-1 verloren haben.
Ja.
Und jetzt auf einen Punkt vorm Abstiegsrang stehen.
Ja, das nach diesem 6-0 gegen irgendeine zweite Mannschaft. Großartig, weil ich es gerade auf Twitter gesehen habe, bei Tobias Escher. Großartig ist natürlich dieses
Tabellenbild
in der zweiten Fußball-Bundesliga, wo es von Platz 1 bis Platz 10 in Einzelschritten nach unten geht. Das ist, also, hat sowas schon mal gegeben? Das müsste der Flo wissen. Oder der Uli, weil er der
Älteste ist. Ich muss das mal mir visualisieren.
Also St. Pauli 26, Jan Regensburg 25, Paderborn 24, Darmstadt 23, Schalke 22, Nürnberg 21, ah ja, Hamburg 20, Bremen 19, Heidenheim 18, Karlsruhe 17.
Nur Rostock. Weil ja Pauli ein Spiel weniger hat.
St. Pauli, muss man das sagen.
Das ist der Punkt.
Ja, Pauli. Stimmt. Ausgefallen. Ja, okay. Niklas Füllkrug hat ein Tor geschossen. Hat er eigentlich gejubelt? Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich da gerade versucht habe, irgendwie den Zeitungstext zu retten, nachdem mein Computer mir größere Probleme bereitet hat.
Oder hat er gejubelt?
Oh ja, ja. Im Rahmen, also er ist jetzt nicht ausgerastet, aber
ja. Hat schon. Wo hätte man dieses Tor verteidigen können? Ist das die alleinige Schuld von Esker Sörensen, der mit Maske gespielt hat und deshalb vielleicht nicht den kompletten Überblick hatte? Oder gibt's da ja vorher schon ein, zwei?
Ja, den, also wenn man sieht, wie viel Platz Friedl da beim Flanken hat, dann kann man durchaus sagen, ja, den Flankengeber zumindest unter Druck setzen. Ich glaube, der hat tatsächlich irgendwie, also 8-9 Meter wirklich um sich rum niemanden und dann kann er flanken. Ja, gut, dass dann Füllkrug auch noch genau in den Raum zwischen Sörensen und Handwerker kommt, geschenkt. Also da muss man die Flanke einfach verhindern. Das ist ja das, was Martin ja auch gemeint hat. Der hat irgendwie gefühlt 5000 Flanken, dass dann mal eine den Kopf findet, wenn du solche Spieler vorne drin hast, ist halt nun mal klar. Also das lässt sich nicht verhindern.
Also ist das schon wieder Enrico Valentinis Schultern oder heute der Reden also, und so im Kopf und Kragen?
Nee, ich hätte eher Jonathan Geis da verantwortlich gemacht, weil der ist am nächsten dran. Der könnte den Schritt machen, ja, und zumindest ein bisschen zumachen, weil Valentini muss ja trotzdem auch noch den so stehen, dass er den Pass auf die zwei Bremer, die da außen stehen, verhindern kann. Der kann nicht Vollgas auf den Flankengeber gehen, aber Geis könnte theoretisch schon den Schritt nach draußen machen. Es reicht ja ein bisschen Druck. Wahrscheinlich ist es schon mit ein bisschen Druck die Flanke nicht mehr so präzise.
Ja.
Aber es ist ja wirklich, es ist ganz, ganz viel Platz.
Noch was dazu, Uli, oder sollen wir weiter?
Machen wir weiter.
Okay.
Dann keine Einwände.
Direkt danach ein Distanzschuss von Lukas Schleimer. Knapp neben das Tor. Durfte der den probieren, Flo?
Ja.
Als alter Distanzschuss-Liebhaber.
Ist ja niemand anders da, wo er abspielen kann. Ich denke, ja, das ist ja immer das Entscheidende, dass wenn du die Option hast, abzuspielen und es dadurch im Spiel zu halten, das ist was anderes, als wenn keiner da ist, dann musst du halt auch mal ballern. Und der war ja doch relativ knapp vorbei.
Mhm. Puh, dann steht hier noch 82. Minute Matenja gegen Duksch zur Ecke. War auch nochmal eine relativ gute Chance. Und dann 88. Minute.
Ich glaube, da habe ich zum Flo gesagt, die verlieren das noch.
Da so spät erst, das ist ja für deine Verhältnisse richtig optimistisch.
Ja. Hm. Ja, und das zweite ist dann einfach, Valentini fälscht, glaube ich, ab, ne?
Also, ja.
Ganz, ganz blöd einfach. Blöd gelaufen.
Blöd gelaufen. Bittencourt trifft. Und dann kam nichts mehr, ne?
Wir hatten ja noch ein bisschen gehofft, dass es doch irgendwie abseits ist. Also
ja,
wurde ja noch mal kurz überprüft. Aber war wohl nicht so.
Nee, wäre glaube ich auch ohne... Also ja, nee. Ja. Tja, und jetzt ist Länderspielpause, in die man mit einer gewissen Melancholie nun geht. Wie war denn Robert Klaus so drauf in der Pressekonferenz nach dem Spiel?
Ach, der ist ja eigentlich immer sehr, also nach dem Spiel dann zumindest sehr, sehr rational und sehr gelassen. Also habe noch keine PK mit ihm jetzt erlebt, wo er irgendwie emotionalen Gefühlsausbruch gezeigt hätte. Hat das halt analysiert und im Prinzip dasselbe nochmal gesagt, was vorher auch Christopher Schindler schon in der Mixzone angesprochen hatte. Und vor allem gesagt, dass man halt daraus lernen muss und man viel mitnehmen kann aus dem Spiel, dass das nicht nochmal passiert. Und es ist ja auch nicht viel passiert. Also wenn man sich die Tabelle mal anschaut, also A steht der Club ja immer noch dort, wo er eigentlich stehen will. Irgendwo zwischen Platz 5 und 8. Momentan ist es, glaube ich, 6.
Naja, Platz 1 gerät etwas außer Sicht.
Ja, und naja gut, es hat Regensburg hat verloren, Schalke hat verloren, dadurch ist Darmstadt vorbeigezogen. Also es ist nach wie vor alles eng beieinander. Also, ja, man muss halt jetzt schauen, dass man nicht so einen Negativ-Trend kriegt. Also gestern schon gesagt, oder am Freitag schon gesagt, das wäre jetzt schon so ein Spiel, wo wichtig wäre, wieder so den Turnaround zu kriegen. Hat man jetzt nicht geschafft. Jetzt wäre Sandhausen natürlich schon so ein Spiel, wo es dann einfach wieder in die andere Richtung gehen sollte.
Ja, so schlecht ist der Spieltag eigentlich gar nicht gelaufen für den FC Nürnberg, wenn man das so Heidenheim verliert, Düsseldorf und Hannover spielen unentschieden, wobei die sind eh.
Hannover muss, glaube ich, eher aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen, wenn man das so anguckt.
Tatsächlich. Ein Punkt nur für Sandhausen auf dem Relegationsplatz.
Und zwei vor Aue. Also, mich würde es eigentlich nicht wundern, wenn Martin Kind da plötzlich die Notbremse zieht.
Durchdreht. Ja. Kind muss weg. Aber, naja. Ja, worum geht's jetzt in der... Jetzt ist Länderspielpause, ne?
Was? Ja.
Was würdet ihr empfehlen in eurer...
Freundschaftsspiel gegen Ingolstadt.
Selbstherrlichkeit.
Also im BFV-Kalender ist ein Freundschaftsspiel gegen Altach eingetragen. Ich weiß nicht warum, aber...
Ah, okay.
Im BFV-Kalender.
Ja, ja, Sachen gibt's. Das ist Abgründe tun sich da auf, wenn man sich länger mit BFV-Kalender. Nächste Woche kommt der sagenumwobene Rainer Koch zu uns zu Besuch in die Redaktion. Ich hab, oder ist es nächste Woche, Uli?
Ja, nächsten Mittwoch, glaube ich. Ja.
Ich kann mich erinnern, als ich Praktikum bei der NZ gemacht habe, war der auch mal schon da.
Echt?
Ja. Und er ist damals schon von Wolfgang Last gefragt worden, ob er den Ambitionen auf den DFB-Präsidenten hätte. Und hat damals schon geleugnet.
Mhm. Ja, dass damals noch niemand gefragt hat, ob er zurücktreten will, ist auch ein Versäumnis. Aber
weil du nicht dabei warst.
Wahrscheinlich. Jetzt wieder nicht, weil ich ja Urlaub habe. Könntest du das für mich übernehmen, Uli? Kannst du ihn mal fragen, ob er nicht einfach einfach zurücktreten.
Die Leser sollen ihn doch fragen. Wir haben da so eine Aktion, dass die Leser ihre Fragen einschicken dürfen, die wir dann weitergeben.
Ach, vielleicht schicke ich dann eine
Weil wir Frage wissen keine ein. Fragen, uns fällt da nichts ein und deswegen sollen die Leser die Arbeit machen.
Ja, das mache Fragen ich. Ausdenken. Ich schicke eine.
Ja.
Postkarte oder per E-Mail an?
Per Fax.
Sport@pressenetz. Ja, wer das gerade hier hört, schickt eure Fragen an Rainer Koch an sport@pressenetz.de. Ja. Er wird sie bestimmt nach bestem Wissen und Gewissen und ehrlich beantworten. Wie sind wir denn jetzt zu Rainer Koch gekommen? Ach, durch den BFV-Kalender. Der gegen Altach ist.
Altach
ja, natürlich toll. Ja. Welche Ex-Klubberer spielen da gerade?
Ist da Christian Möcking noch?
Ja, aber ist nicht sogar ein ehemaliger Spieler da gerade?
Berghalter Bandli, glaube ich.
Ah, ja, genau, der Bandli. Den hatten wir ja als.
Den hat man als Gerlich mal.
Ne? Genau, ja, deshalb habe ich das in Erinnerung. Wo spielt eigentlich Lukas Jäger gerade? Was ist noch Steam geworden?
Der, glaube ich. Auch. Ist der? Nee, der ist doch zu Sturm Graz. Ich weiß gar nicht, ob der da war.
Sturm Graz? Tatsächlich. Aktuelles Team Sturm Graz. Dann scheinen die auch nicht mehr so erfolgreich zu sein wie einst.
Sturm Graz ist Zweiter in der Tabelle.
Oh, und da liegt drei mögliche Spiele von Lukas Jäger. Nee, drei von vier möglichen. Also. Ja. Okay. Also habt ihr irgendwelche Tipps für die Länderspielpause? An den ersten FC Nürnberg oder
ja,
ist euch dieses das Schicksal dieses Vereins so wurscht? Gut, was muss man denn jetzt tun, um doch noch im Aufstiegsrennen zu bleiben und aufzusteigen?
Mal wieder ein Spiel gewinnen. Ganz profan.
Ja. Okay. Oder sind die Aufstiegsträume damit ausgeträumt? Meine.
Deine.
Das musst du doch wissen.
Ja, ich glaube nach wie vor dran. Aber
ganz fest.
Ich hätte schon einen Sieg gegen Werder erwartet.
Naja, was sagt denn das Restprogramm? Nach Sandhausen kommt St. Pauli.
Aha.
Na, dann kommt Kiel, okay, die sind nix. Dann muss man noch nach Schalke. Naja. Und dann nochmal Aue, ne? In diesem Jahr. Rückrundenauftakt in Aue, im Dezember in Aue.
Das ohne Robert Koch.
Ohne Robert Koch und ohne Martin Bader. Von dem auch interessant zu wissen wäre, wie es da eigentlich bei Alemannia Aachen.
Nicht so gut.
Nicht so gut?
Nee, überhaupt
was? Nicht. Eine Überraschung. Wie kann denn das sein? Martin Bader, Unternehmensleiter, ist ein anderer. Nee, steht tatsächlich bei Wikipedia.
Ja, der ist punktgleich mit der zweiten von Schalke. Gerade noch so überm Strich in der Regionalliga auf Platz 15.
Ei, 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 ei.
Und hinter Aachen dann eben Schalke 2 und die Sportfreunde Lotte und der KFC Uerdingen. Also ganz viel Prominenz.
Aufstieg und Fall des Martin Bader. Ein Kommentar auf nordbayern.de. Mal schauen, wer den verbrochen hat. Stefan Jablonka, Daschau, einer Tag. An, 31.07.2015. Sein Bauwerk brach zusammen. Ein Kommentar. Also sehr kritisch offenbar.
Interessant übrigens, weil du gerade Lukas Jäger angesprochen hast. Mhm. Ich habe mal geguckt, auf welcher Position er spielt.
Ich tippe auf Innenverteidiger.
Nein. Er spielt Rechtsverteidiger.
Rechtsverteidiger.
Da haben wir die Rechtsverteidiger
alles.
Auch noch.
Der kann alles. Einer der meist unterschätztesten Spieler der letzten Jahre.
Das finde ich auch. Und sehr freundlich.
Ja, absolut.
Also, Lukas Jäger. Grüße. Der hört bestimmt diesen Podcast in Graz. Wenn man da Westradio überhaupt empfangen kann in Graz. Aber
bei dem ist das ist doch die Stadt mit dem KPÖ-Bürgermeister, oder?
Ah, okay. Bürgermeisterin, oder?
Oh, das weiß ich nicht.
Ich bilde mir ein. Das ist eine KPÖ Graz, kommt gleich mal als erstes. LKK. Naja, wir schweifen etwas ab. Etwas ab. Letzte Woche sind Impfverweigerer durch Gossenhof demonstriert. Das fand ich einigermaßen absurd. Aber gut, da finde ich ja das grundsätzlich absurd. Noch irgendwas zum ersten FC Nürnberg Männerfußball oder soll ich euch von meinem Aus... Also du hast das ja auch gesehen, das Spiel. Wollen wir über dieses Spiel sprechen? Ich gucke mal kurz auf die
Uhr. Können wir gern.
Dann kann ich mich dabei ums Leischwein kümmern.
wo kommen die dann unter, die Schweinchen, wenn sie im Haus...
Die sind jetzt erstmal im Zimmer der kleinen Tochter. Bislang immer im Zimmer der großen Tochter. Aber die hat so viel Teenie-Zeug rumstehen, dass da kein Platz mehr ist für irgendwelche Schweine.
Mhm. Ja. Und sind die nachtaktiv oder überhaupt aktiv? Was zeichnet so ein Meerschweinchen aus?
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz kapiert. Also die schlafen eigentlich nur und fressen. Viel mehr machen die nicht, was nach einem sehr glücklichen Leben irgendwie klingt. Aber
Wie lange ist die?
Sehr unauffällig.
Die erwartete Lebensdauer bei so einem Meerschweinchen?
Also 7-8 Jahre können die schon werden.
Mal immerhin. Nicht so schlecht.
Also das eine lag dann halt einfach tot im Käfig.
Mhm. Ja. Was ist, wenn sich Leihschwein und normales Schwein nicht verstanden hätten?
Da muss man auch gewisse Sachen berücksichtigen. Also das Urschwein war ja schon etwas älter, wir schweifen wieder ab. Ja. Und das Leihschwein ist dann, muss halt auch männlich sein und war aber jünger. Das geht dann wohl ganz gut. Also nur gleichaltrig verstehen die sich dann nicht so.
Also geht es da auch um Hierarchien wie in der Fußballmannschaft. Ja. Frauenfußball. Erster FC Nürnberg gegen den FSV Gütersloh. Es war wirklich sehr, 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 sehr kalt. Ich habe festgestellt, dass sie gar nicht auf dem, was wieder mein Recherchefehler war, gar nicht auf dem Max-Morlock-Platz spielen, sondern auf diesem Kunstrasenplatz nebendran. Florian Zenger hat gerade bei Twitter noch die Torhüterin Lea Paulik beleidigt. Möchtest du dich hier auch nochmal offiziell entschuldigen? Oder?
Nee, weil ich stehe dazu. Beim 2-0 steht sie nicht im Tor. Also wenn niemand im Tor ist, kann man... auch einen Fernschuss treffen. Ja. Beim 2-0 war das eindeutig der Fall. Das war aber nicht ihr Fehler.
Ja. Sondern der einer Verteidigerin, die den Ball etwas zu kurz zu Rückspiel. Es hat begonnen mit einem 2-0 haben sie verloren. Es war das Spitzenspiel, Vierter gegen Dritter. Und der Trainer hat mir danach gesagt, dass sie irgendwie vorher schon ausgeforscht hatten, dass Gütersloh sehr gerne aus der Distanz schießt und die Spielerinnen darauf hingewiesen haben und auch über das Zentrum, also man ist dort sehr datenfreundlich. Er hatte sich auch überlegt, dir vorab den Matchplan zu geben, Flo, damit du es dann abgleichen kannst, ob das so hinhaut, aber da du nicht gekommen bist, war das obsolet. Ja, also sie hatten auch eine stark formierte Gütersloher Zentrale hingewiesen und auf die Distanzschüsse und trotzdem ist das Tor dann genauso gefallen, das 0-1. Wie fandest du das Spiel bis dahin, bis zum 0:1, Flo, wenn du es gesehen hast?
Ich fand es eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also ich fand es auch nach den Toren ausgeglichen. Ich fand es relativ gleichwertige Mannschaften.
Ja. Ja, also 0:1 fällt nach, habe ich jetzt nicht mehr zur Hand, und 5 Minuten, also nach einer Viertelstunde ungefähr und 5 Minuten später, dieser Abstimmungsfehler in der Nürnberger Defensive und ein Lupfer ins von Lea Paulik verlassene Tor 0:2. Erstaunlich viele Menschen stehen da auch am Spielfeldrand, die sehr ausdauernd schimpfen.
Das hat mich auch sehr gewundert, das hat man nämlich bis in den Stream gehört.
Ah, okay. Auf den Trainer und sonst was, wie man auf den schimpfen kann, das ist mir nun ein Rätsel, da er wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch ist und hoffentlich mal zu Gast ist in diesem Podcast. Und dann
Ich nehme normalerweise schimpfen ja immer Angehörige auf Trainer.
Ja, so war es auch da.
Grundsätzlich auch Angehörige von Spielern oder Spielerinnen, die nicht spielen.
Ja, das glaube ich, waren diesmal auch Angehörige von Spielerinnen, die spielen.
Aber die dann falsch eingesetzt sind.
Falsch eingesetzt, die könnten so gut Fußball spielen, wenn der nicht so einen Schmarrn sie spielen lassen würde. So in etwa ging das da sehr, sehr ausdauernd. Also hat mich überrascht. Ansonsten war das Publikum jetzt, naja, so ungefähr 100 Leute dürften es gewesen sein. Matthias Pfiffger war da.
Pfiffger war da, das habe ich gesehen, ja.
Und Heftler Hannes war auch da, der das sehr gute Fanzine, das Heftler produziert. Ist es Fanzine oder Fansign?
Es müsste Scene sein, weil es ja von Magazine kommt.
Ja, das beruhigt mich. Da habe ich immer so leichte Schwächen. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit lobte ich dann den Club für ein engagierteres Spiel, aber das sagte mir dann Osman Chankaya, dass das nun zwar engagierter gewesen sei, aber überhaupt nicht das Spiel, das der erste FC Nürnberg eigentlich spielen will mit. Ja. Und deshalb entschuldigte ich mich dann wieder, aber er verzieh es mir, meine falschen Einschätzungen, weil er sie ja offensichtlich schon aus diesem Podcast kennt. Was ist dir noch aufgefallen, Flo?
Ja, tatsächlich so, dass, also, weil ich habe ja schon 2 Spiele vorher auch leider nur im Stream gesehen. Also ich muss schon mal raus, dann irgendwann mal live.
Nächste Woche ist die nächste Möglichkeit. Da geht's nämlich gegen diese lustige Mannschaft namens Hennstedt-Ulzburg.
Das klingt interessant.
Tabellen 13. 6 Punkte. Haben heute krachend gegen Ingolstadt verloren, gegen die der Club das letzte Spiel gewonnen hat.
Also ja, es war also so dieses etwas direktere, schnelle Spiel nach vorne, das kam eigentlich überhaupt nicht zum Tragen, dass er jetzt gerade, was er sich gegen Ingolstadt oder so dann doch ja die Clubfrauen ausgezeichnet hat. Also da, das war, der Vortrag war, wie du sagst, engagiert, aber so der letzte Punch dann halt auch. Ja. Das war dann irgendwie so bisschen zaghaft.
Ja, wobei sie trotzdem noch so 1-2 Chancen auf den Anschluss schon haben. Also ein Tor hätten sie durchaus schießen können an diesem Nachmittag, Vormittag. Mittag ist wahrscheinlich das.
Hennstedt-Ulzburg ist in Schleswig-Holstein. Mhm. Kreis Segeberg.
Und da Osman Chankaya sagte ja vor der Saison, dass sie nicht nur in diese Liga kommen, um irgendwie den Abstieg zu vermeiden. Und da habe ich ihn heute nochmal danach gefragt und da sagte er, ja, das ist, Moment, das muss ich nochmal kurz nachschauen, was genau er da gesagt hat. Dass natürlich der Name 1. FC Nürnberg schon auch dafür sorgt, dass sie zum Beispiel nicht vor dem Spiel gegen Hennstedt-Ulzburg sagen können, dass die
ja auch
dass Aufsteiger die Favorit sind. Ja, die auch Aufsteiger sind, aber dass man da nicht sagen könnte. Die sind Favorit, da steht dir der Name 1. FC Nürnberg im Weg. Ich wollte ihn dann noch ein bisschen provozieren und ihn von ihm wissen, wie er es so findet, dass plötzlich der 1. FC Nürnberg Männerfußball diesen Frauenfußball, den er jahrelang ignoriert hat, wieder entdeckt. Aber das prallte an ihm ab. Und da sagt er, das ist ja bei dir genauso. Damit war ich schon, damit war ich schon geschlagen.
Der Mann muss in den Podcast.
Ja, finde ich auch. Und dann lobte er sehr Dieter Hecking und Nils Rosso, dass seit die beiden und seit diesem Zweitliga-Aufstieg da sind, dass die Zusammenarbeit sehr viel besser ist und sich ihnen neue Möglichkeiten auftun. Also es war ein kalter, aber schöner Mittag beim Frauenfußball, wenn auch mit einem etwas traurigen Ergebnis. Aber
du warst danach nicht beim Schweinebratenessen bei der Familie Zenger.
Nee.
Das ist doch auf dem Weg.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Hast du das irgendwo schon behauptet, dass es Schweinebraten ist?
Ja, ja.
Das hast du doch jetzt erst im Podcast verraten.
Nee, oder? Das steht in unserer WhatsApp-Gruppe auch.
Oh Mann, ich lese echt. Ich muss konzentrierter lesen. Überhaupt durchs Leben.
Und ich hatte sogar noch versucht, uns so eine Einladung irgendwie zu
Und da dachte ich, du forderst halt einfach an Schweinebraten einmal.
Aber jetzt sind wir endlich beim Essensthema. Das war eigentlich jetzt mein Hintergedanke.
Ja, ich habe es tatsächlich letzte Woche geschafft, einen Schnitzel bzw. Cordon Bleu Hattrick hinzulegen. Weil ich mir am einen
Drei Abend, an einem Abend.
Nee, am einen Abend selbst Schnitzel gemacht habe. Eins ist übrig geblieben, das habe ich am nächsten Tag mittags gegessen als Schnitzel-Sandwich. Und dann waren wir abends eingeladen bei Hugos sechsten Geburtstag. Und da wurde bestellt, und zwar in einer dieser Kneipen, die kürzlich uns mal wieder auf Twitter empfohlen worden sind, irgendwo in Aibach. Und da habe ich mir dann nochmal ein Cordon Bleu bestellt, so dass ich dann innerhalb von 24 Stunden, das ist dann echt irgendwann zu viel. Aber waren alle gut. Auch dieses Cordon Bleu aus der Kneipe, die mir jetzt nicht mehr einfällt, wo ich doch so gern Schleichwerbung mache. Ah, und beim Frauenfußball heute gab es keine Bratwurstbrötchen. Das prangere ich an. Es muss unbedingt gegrillt werden, wenn Fußball ist, vor allem bei der Kälte. Es gab nur Kuchen.
Gegen Spende.
Gegen Spende, tatsächlich, ach, das weißt du.
Das hat man auch gehört. Ich habe auch den kompletten Pausen-Soundtrack über den Stream bekommen.
Ah, okay, das ist gut. Ja, ich habe tatsächlich mir ein Stück Käsekuchen mit Streusel geholt und dann durfte ich spenden. Ich habe 5 Euro dafür ausgegeben, die Frauen hinter der Theke meinten, das sei okay. Ist auch okay, ne? 5 Euro für ein Stück Kuchen, oder ist das zu wenig?
Das ist kommt darauf an, ob der Kuchen mit Gold belegt ist oder nicht. Also.
Ja. War er nicht. Aber er war sehr, sehr schmackhaft. Trotzdem, bitte, Bratwurstbrötchen. Wäre echt nochmal. Ja, haben wir jetzt.
Das Problem hatte ich gestern übrigens auch, weil ich im Schloss Thurn war mit den Kindern und da gab es auch keine Wurst. Skandalös.
Ja, warum? Was ist los mit der Welt?
Ich weiß nicht, was da los ist. Ich musste dann Pommes essen.
Mhm. Was jetzt auch nicht so schlecht ist.
Ja. Ist halt keine Wurst.
Ist halt keine Wurst.
Aber ich hatte letzte Woche.
Pommes sind halt keine Wurst.
Keine Wurst, der
Kulinarik-Podcast. Um das abzuschließen, ich hatte letzte Woche ein sehr feines, also kein Cordon Bleu, mal nichts Paniertes, sondern jetzt muss ich schauen, dass ich es noch richtig hinkriege, 500 Gramm dry-aged
500 Gramm?
Ja, das war ganz schön der Brocken. Ich glaube so 500 Gramm geschätzt. Dry-aged, und wie heißt das Ding jetzt? Rib-Eye, genau. Rib-Steak.
Auf dem Grill. Wo?
Bei Bekannten eingeladen zum Grillen.
Und ist es gelungen?
Sehr empfehlenswert.
Ja. Willst du noch was zum Kulinarik? Kulinarik-Podcast sagen, Flo? Oder mir fällt noch beim Frauenfußball kam sehr, sehr spät ein Mensch, der sich schon für diesen älterer Herr, der sich offenbar für diesen Sport interessierte, aber nicht so, dass er sich dachte, es lohnt sich schon um 11 da zu sein, und deshalb kam er ungefähr um 12:30 und frug mich, wie es steht. 0:2 sagte ich dann, und dann sagte er, naja, die Bäume wachsen halt nicht in den Himmel. Und da dachte ich mir, das passt erstens zu der Männermannschaft, zweitens zu den Frauen und drittens auch zu diesem Podcast, und deshalb würde ich das als Überschrift diesmal nehmen.
Bist du sicher, dass nicht Dieter Bracke war?
Nee, so alt auch wieder nicht. Also Grüße an Dieter Bracke von dieser Stelle. Also Flo, noch irgendwelche Kulinarik-Sachen oder wir machen...
Ich kann ja den Schweinebraten meiner Frau nur loben. Mhm. Wirklich sehr, sehr gut. Also
ist noch was übrig geblieben.
Das können wir ja nicht beurteilen.
Ja, ihr habt schade. Euch ja nicht eingeladen.
Schade, dass da keine Einladung offiziell ausgesprochen wurde. Naja, beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal, dann machen wir Aufnahme auf dem Wohnzimmertisch.
Was gab's dazu? Das würde ich gerne noch...
Klöß.
Und sonst? Ich mag's ja sehr gern, wenn noch Sauerkraut dabei ist.
Ich finde Sauerkraut ganz schlimm. Also egal in welchem, egal zu was.
Echt? Uli, ja. Wie stehst du zu Sauerkraut?
Zu Bratwürsten sehr gerne, zum Schweinebraten eher nicht.
Na gut. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Noch was? Oder wir sind zurzeit immer so schnell durch. Letzte Woche waren wir schon
sehr... Ja, letzte Woche waren wir auch nur zu zweit und hochseriös, weil der Uli nicht dabei war.
Ja. Was gleich dazu geführt hat, dass die Abrufzahlen eingebrochen sind. Ungefähr 50% unseres normalen Niveaus haben die bloß erreicht. Aber jetzt ist ja mit Länderspielpause, müssen die Leute 2 Wochen lang aus Versehen auf die Links in unseren Artikeln klicken und
hören uns das. Schafft eine Stunde nicht über Wetten, das zu reden.
Ja. Weil es nur du geguckt hast, oder?
Ich habe es tatsächlich, meine Frau hat es auch geguckt. Und ich habe dann kurz auf Twitter mitgelesen.
Das ist aber auch nichts für Twitter. Das korrespondiert nicht. So ein Fernsehformat korrespondiert nicht mit Twitter.
Exakt.
Das sind zwei Welten, die da aufeinander prallen und das passt nicht zusammen.
Ja, ich habe dann bloß auf Twitter gelesen, dass es ungefähr 5 Minuten gedauert hat, bis der erste Gender-Gag kam und dann dachte ich mir, dass es sehr in Ordnung ist, das nicht anzuschauen. Aber dann habe ich heute mit dem Kollegen Sebastian Böhm telefoniert, kurz, der einen Leitartikel zu Wetten, dass geschrieben hat. Warum auch immer, aber den eigentlich sehr wohlwollend formuliert hat, also natürlich auch diese ganzen alte weiße Männer-Dinge anspricht, aber er sagt, er hat das, wie der Uli, dass das eigentlich halt nichts für Twitter ist und für diese gehässigen, super korrekten Menschen, die sich da rumtreiben wie wir, sondern dass er sich irgendwann einfach nur wie damals in den 80ern, 90ern sehr gut unterhalten gefühlt hat. Ging's dir genauso, Uli?
Ja. Also ja. Wir haben das auch, ich habe die erste halbe Stunde allerdings verpasst. Mhm. Wenn da jetzt irgendwas Böses war, habe ich es nicht weggekriegt. Aber was ich danach gesehen habe, war wirklich, ja, gute Unterhaltung. Also was richtig mit der Family, mit den Kindern. Wir haben denen erstmal erklärt, wer der Mann ist und was das für eine Sendung ist und wie das früher
dieser
war.
Dieser Deutschlehrer.
Ja. Wie das früher war, als man noch 3 Fernsehprogramme nur hatte und zum Umschalten aufstehen musste. Das ist ja, wie wenn man vom Krieg was erzählt. Also ich schaue mit großen Augen an. Meine Kleine hat ja irgendwann gefragt, warum die so viel reden und wann die nächste Wette kommt. Also das Konzept hat sie nicht so ganz verstanden von der Sendung. Und die waren auch ganz begeistert, als dieser trampolinspringende YouTuber-Influencer, was auch immer, plötzlich da war. Den kannten sie dann auch und waren sehr begeistert. Und,
dann war wir kannten ihn nicht, oder?
Ich kann den auch nicht mehr.
Ja. Man kann diesen Podcast jetzt bei YouTube hören, habe ich festgestellt, warum auch immer. Was ein absurdes Konzept mit Bewegtbild. Über welche Koppelung hast du dich vor kurzem bei mir aufgeregt? Über
Karriereende.
Ich reg mich über alle Koppelungen auf.
Habt ihr bemerkt, dass ich es dann für eine spätere Ausgabe nochmal geändert habe? Also es stand dann am Ende des Druckgangs stand es tatsächlich nicht mehr gekoppelt.
Ich mache das ja mal alles heimlich raus, ohne dass ihr das merkt.
Ja.
Sowohl bei dir als auch beim Kollegen Lars, als auch bei der DPA.
Mhm. Ja, ich habe mich jetzt eigentlich immer ganz gut dran gehalten, warum mich dieser Teufel da geritten hat.
Wegen dem Doppel-E wahrscheinlich.
Das
sah
doof
aus.
Ja. Es ging um einen Text über Enrico Valentini, wo ich eine Vertragsverlängerung gefordert
hast.
Würdet ihr einen Vertrag mit einem dann im Februar oder März 33 Jahre alt werdenden Menschen noch einmal verlängern?
Leistungsbezogener Einjahresvertrag.
Ja, da spricht der Profi. Und du?
2 Jahre mit Anschlussverwendung.
Oh. Hei.
Nee, ja. Also das ist eine. Also, jenseits all dessen, was man sportlich über ihn sagen kann, erstens einmal, er schafft es ja dann doch jedes Mal, dass derjenige, der da vorgesehen ist, stattdessen keinerlei Chance auf Einsatzzeiten hat. Zum anderen ist er einfach, glaube ich, fürs Mannschaftsgefüge wahnsinnig wichtig und das ist auch jemand, den man auf jeden Fall im Verein behalten muss und sollte, in welcher Form auch immer. Also ich weiß natürlich nicht, ob was er vorhat. Wenn er vorhat, irgendwie in die Trainerschiene zu gehen, dann soll er das bitte machen. Da ist der FCN auch absolut das richtige Pflaster dann für ihn. Auch wenn das wahrscheinlich dann heißt, dass Luana ihr Buch nie schreiben wird.
Ja, das stimmt. Das könnte dann
dauern. Ich finde auch, dass die Leistung momentan ist absolut rechtfertigt. Also ich fand ihn auch jetzt am Freitag wieder gut. Diese eine Szene müsst ihr mir jetzt nochmal anschauen, ob er da wirklich Aktien dran hat in dem ersten Tor. Das zweite war Pech, aber ansonsten fand ich das wirklich eine sehr engagierte und defensiv auch verlässliche Leistung.
Also, ja, die eine Reaktion gegen Duxch war richtig, richtig gut, ja. Wenn du, wo er dann artistisch auch noch irgendwie klärt. Also
er spielt schon momentan nicht nur, weil er Kapitän ist, sondern hat sich das auch durchaus sportlich verdient.
Ja, finde ich. Und er sagte mir, dass er sowieso der einfachste Vertragsverhandlungspartner ist, weil er mehr oder weniger alles unterschreiben würde, um beim ersten FC Nürnberg zu bleiben. Ich tendiere auch zu 2 Jahren plus Anschlussverwendung. Wir sind so ein Fanboy-Podcast. Nur gute Laune. Wir haben heute niemanden beschimpft.
Na doch, du hast behauptet, ich hätte Lea Paulik beschimpft.
Naja, hast du ja.
Nein, habe ich nicht.
Doch. Wenn man einen Tweet erklären muss, dann ist es meistens ist er schief gegangen.
Außerdem hast du mich am Freitag schon beschimpft.
Ich habe dich am Freitag beschimpft, aber jetzt habe ich dir ja erklärt, dass ich ja nur die Nerven verloren habe, ja, weil in der Zeitungsproduktion einiges nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber es tut mir sehr leid, Uli.
Alles gut.
Das soll nicht zwischen uns stehen bleiben, sondern... Ja, gut. Bevor wir noch jemanden beschimpfen.
Müssen wir gleichen.
Haben wir irgendwas vergessen? Passiert mir ja gerne mal. Also diese Adlerschoppe, gar nicht so schlecht. Ja, aber das nur dahin. Die Macht vom Main. Ja, Gerch, letzte Woche Zapf geppert. Hatte ich mir, finde ich, hervorragend ausgedacht, hat aber praktisch jeder erraten. Jede und jeder hat Zapf Gebhardt erraten. Wie bist du nochmal drauf gekommen,
Flo? Wegen dem Seidler, also wegen der Bieranspielung, der Bezug zum anderen Spitznamen.
Grüße an Andi Wolf. Selbst ihn haben alle erraten. Also es war ein...
Schöne Anekdote dazu. Kollege Martin Bauer vom Kicker hat Interview mit ihm irgendwann mal gehabt, als er angefangen hat oder eine Geschichte und hat gemeint, ja, hat also ist quasi nichts rausgenommen worden, nur er hat darum gebeten, dass er nicht Seidler genannt wird und hat aber diese Bitte mit Gruß Seidler unterschrieben.
Das ist sehr gut. Das ist mein Humor. Gefällt mir. Gruß Seidler. Okay, du hast heute einen
vorbereitet. Ich habe einen Gerch.
Ja. Jawohl. Ich errate ihn heute. Ich bin so gut in Form.
Du hast nicht mal Walitzer erraten letztens.
Ich habe nicht mal Walitzer erraten. Nein.
Ich schicke vorweg Dankeschön an Edis, der mir geholfen hat, ein paar Quellen zu übersetzen.
Der auch sehr gute Witze über mich macht auf Twitter manchmal. Deshalb Grüße. Vielen Dank dafür. Jetzt bin ich ruhig.
Jawohl. Geboren ist Gerch in Marktredwitz. Entdeckt wurde aber in Beiersdorf.
Revatz nennt man das übrigens in Markt.
Rabatz.
Das muss Rabatz. Ich dachte Revatz.
Nee, Rabatz.
Mist. Schon wieder ein Fehler reingebaut. Okay, jetzt will ich wirklich
stehen. Entdeckt wurde aber in Beiersdorf. Als er dort im Spiel gegen den FCN eine gute Figur machte, warb ihn der Club einfach ab. Am Pfalzner Weiher reifte er zum Jugendnationalspieler, debütierte unter Dieter Nüssing mit 19 in der Oberligamannschaft. Nur 4 Monate später kam er zu 12 Minuten bei den Profis. Es sollten die einzigen Erstligaminuten in Deutschland bleiben. Der Interimstrainer, der ihn in die erste Mannschaft befördert hatte, war wieder weg. Der neue Coach setzte nicht mehr auf ihn. Frustriert mit der fehlenden Entwicklungschance, die sich im Nürnberg nicht bot, wechselte Gerch in die Heimat seiner Eltern. zur Überraschung vieler in Nürnberg absolvierte Gerch bei einem der drei großen Vereine des Landes gleich in der ersten Saison 19 Erstligaspiele. Es wurde ihm dort allerdings seine Größe zum Verhängnis. Alle haben mich ständig mit dem Bullen verglichen und erwartet, dass ich ein Tor nach dem anderen köpfe, erklärte er später fast wortwörtlich. Es folgten daher mehrere Leihen innerhalb der ersten Liga, dann der feste Wechsel in eine Stadt, nach der eine Hühnerrasse benannt ist, die auch im Vereinswappen verewigt ist. Hier entwickelte Gerch sich zum Stammspieler, kam auf 44 Torbeteiligungen in drei Spielzeiten und wurde zum Nationalspieler. Auf ein kurzes Intermezzo in der Hauptstadt folgte der Wechsel zum sechsmaligen Landesmeister im Norden des Landes. Von dort wollte Gerch ans andere Ende des Kontinents wechseln, doch es folgte ein juristischer Kleinkrieg vor der UEFA, um Gerchs Wechsel zu verhindern. Der Verkauf des beliebten Stürmers hatte für massive Proteste der Anhänger gesorgt. 2 Jahre blieb Gerch dort dann am Atlantik, machte 27 Erstligaspiele und kehrte dann zurück in die elterliche Heimat, wo er weitere Stationen durchmachte, dabei sogar Champions League und Europa League Qualifikation spielte. 14 Jahre und 4 Monate nach seinem ersten Spiel für den FCN in der Bundesliga beendete Gerch dann seine Karriere. Schlagzeilen machte er, als ein Restaurantbesitzer ihn beschuldigte, ihn beleidigt zu haben und ins Krankenhaus geprügelt zu haben. Im Zuge des Verfahrens deshalb wurde Gerch dann zu einer Geldstrafe verurteilt. Heute unterstützt Gerch unter anderem einen befreundeten Unternehmer beim Aufbau einer Infrastruktur bei einem ugandischen Drittligisten.
Sehr schön wäre gewesen, wenn nach dieser Stadt eine Leihschweinrasse genannt. Das wäre dann die Podcast-Explosion. Ja, ich habe keine Ahnung.
Ah, der Uli hat ihn erraten.
Ja, ja. Was? Ein Ding war, ja.
Ich sage jetzt aber zwei dazu. 12 Minuten für den ersten FC Nürnberg. Das nächste Mal nehme ich einen, der schon mal in der Stadt war. Irgendwie. Und
es ist nicht einfach, das stimmt. Also ich muss da ein bisschen überlegen.
Du musstest auch ein bisschen googeln.
Nee. Google, das ist wie beim Quiz, wie beim Kneipenquiz. Googeln ist verboten.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Der Kollege Volkan Alto Nordu hat ein Profil von ihm vor ein paar Jahren geschrieben. Ah. Das vielleicht so als letzten Tipp.
Das ist ein guter Tipp. Aber ja, ich gucke. Ich glaube, habe ich wirklich noch gar keinen Gerch erraten?
Gute Frage.
Ja. Ich befürchte wirklich. Ja, auch den nicht. Ich gebe auf. So bin ich. So ist mein Leben. Bei den kleinsten Widerständen gebe ich auf. Wir machen jetzt Pause, ne?
Ja.
Wenn nicht...
irgendwelche Hauptversammlungen dazwischen platzen.
Oder Osman Canka ja doch. Sich jetzt nach dem Podcast, ja unbedingt, muss ich jetzt zu den drei tröten und ihnen mal die Welt erklären.
Wir können auch mal die Laura Engelhardt einladen, die ist jetzt auch das, Podcast erfahren,
habe ich gesehen. Ja. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Sie war in einem anderen Podcast, dann habe ich ihr geschrieben, falscher Podcast, und dann hat sie was Lustiges zurückgeschrieben, was ich hier nicht erwähnen will. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist eigentlich Laura Engelhardt nicht Stadionsprecherin bei den Profis?
Das hat sie ja in dem Podcast quasi beantwortet, weil sie
siehst du,
sich deshalb selber zu wenig als Rampensau ansieht.
Okay.
Dabei ist es sehr angenehm, dass sie das nicht ist bei der U21.
Jetzt
am Samstag war sie nicht da, da war der
Basti eine Rampensau?
Der Basti Kohlmann.
Aha.
War dann da, der hat's auch ordentlich gemacht, aber es ist halt nicht die Laura, ich meine.
Ja.
Das erwartet man, wenn man zur U21 geht.
Ja.
Die Laura, die übrigens genau wie wir zwei auch Politik in Erlangen studiert hat.
Oh, okay. Das ist dann die einzig Kluge, die da studiert. Die
einzige, die was gewonnen ist.
Genau. Wir sollten eine Petition starten, damit sie auch im Max-Morlock-Stadion bei Spielen der ersten Mannschaft Stadionsprecherin sein muss, ob sie will oder nicht. Kriegen wir hin, glaube ich. Oder? Ihr seid gar nicht so begeistert von dieser Idee.
Ich finde es, wenn sie selber sagt, sie will das nicht, dann will ich niemanden dazu drängen. Ich finde es dann ein bisschen übergriffig.
Okay, übergriffig will ich auf keinen Fall sein, deshalb bleib bei der U21, Laura. Entschuldige.
Nur so eine Idee. Komm in den Podcast.
Genau, ja, das ist viel wichtiger.
Genau. Wir umschiffen alle Gefahrensituationen und in die Fettnäpfchen tappen wir selbst hinein.
Ja. Will noch jemand erklären, warum der erste FC Köln am 7.11. mit dem Karnevalstrikot spielt?
Naja, weil am 11.11. das Ding beginnt und am 13.11. es nicht möglich wäre vielleicht.
Ja, aber da ist doch... Ich dachte immer, man darf vorher nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung von Karneval.
Ja, ich auch nicht. Deshalb nenne ich es auch sehr konsequent Fasching, um alle Karnevalisten zu ärgern, was mir natürlich nicht gelingt. Es ist, man darf, vielleicht ist
dabei sind das die ernsthaftesten Menschen, die ich kenne.
Ja, genau. Man darf auch in sehr vielen Ländern Menschen vorab zum Geburtstag gratulieren. Das ist anscheinend auch so ein deutsches Ding, dass man das nur hier maximal.
Dass das nur hier maximal mal Unglück bringt.
Ja, genau. Habe ich mal gelesen. Ich habe in einem Monat Geburtstag. Falls ihr mir schon mal gratulieren wollt, aber ja. Okay,
wir hören uns vorher nochmal.
Das stimmt. Jetzt hören wir auf und in zwei Wochen melden wir uns wieder.
Das spielt der Club gegen Kiel, wenn du Geburtstag hast übrigens.
Ja, habe ich bei den Spieltagsansitzungen.
7. Dezember, ja.
Ja.
Okay. Ich habe deinen Geburtstag sogar in meinem Kalender, in meinem BEV-Kalender notiert.
meine Tochter hat am Tag drauf.
Am 5.
Ja.
Okay. Das ist auch ein Phänomen, dass in diesem Dezember haben so viele Menschen Geburtstag.
Ja, kannst du mal Jesus. Zurückrechnen. Kannst du mal Jesus. Zurückrechnen, was 9 Monate vorher ist. Dann. Vielleicht erklärt das einiges.
Du meinst den Frühling?
Ja.
Ja, das ist zu vermuten. Das haben wirklich erstaunlicherweise auch meine Tochter hat auch im Dezember Geburtstag.
Schenk ihr ein Leischwein und alles.
Ja. Das mache ich. Sonst noch was? Nee, ich wollte noch wissen, an welchem Tag spielen die gegen Sandhausen?
Freitag.
Freitag auch.
Freitag, okay, dann.
Finde ich immer am schönsten.
Ja.
So rein von der
Arbeit. Du musst ja nicht nach Sandhausen fahren, ne?
Ja.
Du musst, Uli,
ne? Ich befürchte es, ne?
Ja.
Befürchte es, ja.
Viel Vergnügen.
Wiedersehen mit Alois Schwarz.
Ja, das wird doch schön.
Ja, ich konnte gut mit ihm.
Mein Lieblingszitat von ihm war immer noch, als die Kollegen von der Bild-Zeitung irgendwie Edgar Salli kritisiert haben und er dann gemeint hat, ja, jetzt bin ich da auch noch dran schuld, am Ende bin ich noch dran schuld, wenn sich jemand in die Hose scheißt. Fand ich großartig.
Mein Lieblingszitat, und ja, ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme. Nee, bekommst du immer hin, dass die Bild-Zeitungsüberschrift hing bei uns sogar im Büro. Als er so sinngemäß sagte, ich bin nicht erst in Nürnberg ein Blinder geworden oder sowas. Also so eine sehr unglückliche Formulierung. Ich recherchiere das bis zum nächsten Mal und lese sie dann vor nach dem Spiel gegen Sandhausen.
Ich kann sie mir mitbringen nach Sandhausen.
Ja, genau. Hängt glaube ich, hinter meinem Bürostuhl.
Okay, du jetzt. Seit Jahren nicht mehr bist.
Ja, kürzlich war ich ja mal wieder, weil der Kollege Philipp Rosa verabschiedet wurde. Ja, Grüße in den Ruhestand. Und dann war ich sogar nochmal jetzt letzte Woche, wo ich dann den Kollegen Gloser getroffen habe, der sehr erfreut darüber war, dass ich erstens meine Karte für die Automatenkantine nochmal gefunden habe und zum anderen, dass da noch 7 Euro drauf waren, die er jetzt auf den Kopf gehauen hat.
7 Mark wahrscheinlich.
Ja, genau. 7 Euro. Gut, jetzt ist aber auch gut. Ne? Ja. Grüße gehen raus an Nicola Dovedan. Stay strong. Bis bald. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Servus. Allen Zuhörenden. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.